Strandpott.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 202. Sandpott-Ausgabe, sagt Michael. Im kommenden März veranstalten wir zum dritten Mal das Saatgut-Festival Düsseldorf. Und zur Einstimmung und Hinführung haben wir heute mit dem VEN, Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V., ein Seminar Saatgutgewinnung für Anfänger durchgeführt, das auf viel Interesse gestoßen ist und komplett ausgebucht war. Ich habe die Gelegenheit genutzt, hinterher mit der Referentin Andrea Fasch zu sprechen, die uns am Beispiel der Bohnen, die sie für den Fenn als Patin vermehrt, die wichtigsten Überlegungen vermittelt, die man als Gärtner, der selbst Saatgut ziehen will, anstellen sollte.
Ich heiße Andrea Fasch und ich wohne in Lanzerath. Das ist ein ganz kleiner Ort direkt hinter der deutschen Grenze in Belgien. Es ist dort sehr kalt und es ist sehr regnerisch und wenn wir Glück haben, haben wir auch ein paar schöne Tage im Jahr, in denen was wachsen kann. Wir haben einen kleinen Biobetrieb, haben rotbunte Kühe, also nicht die Holsteinkühe, die man so kennt, sondern die alte rotbunte Rasse, die auch noch so ein bisschen rund ist. Das sind ganz ruhige, freundliche Tiere, mit denen wir eigentlich das ganze Frühjahr, Sommer und den Herbst draußen verbringen. Im Winter stehen die Tiere im Stall. Dann habe ich ein bisschen Zeit, um ein paar Vorträge zu machen, ein bisschen Fortbildung für Leute, die sich dafür interessieren. Mein großes Hobby ist der Garten. Und ich baue seit 10 Jahren zuerst Kartoffeln und dann diverse Gemüsesorten an. Und nach wurde das dann immer mehr, dass ich auch das Saatgut angebaut habe, um es selber wieder anzubauen. Dann kamen mehr Leute dazu, die das auch interessiert hat. Und jetzt haben wir Auslandspraktikanten von überall her, die sich das angucken möchten, wie wir das machen.
Wir treffen uns ja heute, weil du heute so eine Einführung in die Saatgutgewinnung gegeben hast und was man so alles zu beachten hat. Du hast gesagt, dein Hobby ist der Garten und du bist so peu à peu in diese Saatgutgewinnung auch reingewachsen. Wie hat das denn angefangen? Warum hast du das überhaupt gemacht?
Ich kenne das eigentlich von meiner Großmutter. Die hat ihr Saatgut immer selbst angebaut, weil vor vielen Jahren, als die dann noch gegärtnert hat, da kamen schon die neuen Sorten auf den Markt und die alten, die gab es dann nicht mehr. Und die alten hat sie halt aus verschiedenen Gründen weiter behalten wollen. Und wenn das dann Bohnen waren oder irgendwelche besonderen Karottensorten, da wurde dann halt das eigene Saatgut von gebraucht, weil man konnte es nicht mehr kaufen. Das war dann für mich als Kind ganz normal. Ja, als junge Frau habe ich in der Großstadt gelebt, was mir nicht besonders gut bekommen ist. Und als ich dann wieder aufs Land zurückkam, war eigentlich das Erste, was ich gemacht habe, mir wieder einen Garten anzulegen. Und dann habe ich mir auch gewünscht, dass ich die eine oder andere Sorte, die meine Oma immer für das eine oder andere verwendet hat, dass ich die nochmal hätte. Aber das war nicht so einfach. Manche Sachen habe ich bekommen durch Tauschen, durch irgendwelches Suchen in Katalogen, durch Suchen im Internet, aber nicht alles. Und wie es meiner Oma ging, so ging es mir dann auch. Ich habe einfach das einmal vielleicht bekommen von irgendjemandem, der es weitervermehrt hat, aber nachher nicht mehr. Und dann war es quasi einerseits der Zwang dazu und andererseits geht es bei manchen Sorten so einfach, dass es dumm wäre, es immer wieder neu kaufen zu müssen. Also es ist beides gewesen, was mich dazu gebracht hat.
Hast du auch irgendwelche Patenschaften für bestimmte Sorten übernommen, wie das beispielsweise beim Fenn der Fall ist?
Ja, ich habe beim Fenn 2 Patensorten, die mich eigentlich die ganze Zeit begleiten. Da ist eine Sorte, das sind 2 Bohnen, und die eine Sorte ist ganz fantastisch, die habe ich jedes Jahr in großen Mengen angebaut, weil wir sie auch in großen Mengen verbrauchen. Die heißt Hutteritten-Suppenbohne, mit einem ganz komischen Schicksal, die kam wie alle Bohnensorten aus Amerika, irgendwann nach Kolumbus aus Amerika nach Europa, wurde dort von der Glaubensgruppe der Hutteriten, eine mennonitische Glaubensgruppe, wurde die weiter vermehrt und ist mit denen irgendwann wieder zurück nach Amerika gegangen. Dort ist die Bohne dann zur Berühmtheit gelangt, weil sie in der Navy eingesetzt wurde. durch ihre ganz besonderen Eigenschaften. Und zwar kocht sie zwar weich, ist es eine kleine weiche Suppenbohne eben, aber sie färbt das Wasser nicht trübe. Das heißt, man konnte wunderschöne, klare Bohnensuppen machen, die auf den Schiffen besonders beliebt waren. Und das Eindosen war ganz einfach. Also es ist wirklich eine ganz unkomplizierte Sorte. Sie war sehr billig, weil sie einen sehr hohen Anbau hatte. Sie lässt sich sehr einfach von der Schote trennen. Aber wie gesagt, die hatte so eine komische Geschichte. Und die Leute vom Fenn suchten jemanden als Bohnenpatin. Und mir gefiel die Bohne von der Optik sehr gut. Ja, und seit der Zeit begleitet sie mich. Das war meine erste Patenschaft und das war dann vor 10 Jahren.
Ist das eine Buschbohne? Oder?
Das ist eine Buschbohne. Ja. Das andere ist auch eine Buschbohne, weil damals wurden sehr viele Buschbohnen als Patenschaften vergeben, weil nicht viele Leute große Gärten haben. Und die Stangenbohnen brauchen einfach viel mehr Platz. Ja, und die zweite Buschbohne ist auch so eine Einlochbohne, eben diese nur eine Bohne. Die macht einen wunderschönen großen Busch, hat einen sehr hohen Ertrag, aber ich baue sie nur alle 2 Jahre an. Es ist eine schöne Bohne, aber in meiner Küche hat sie nicht den großen Platz. Sie schmeckt gut, aber nicht so überragend gut. Jeder hat da so seine Vorlieben. Und ich vermehre sie, weil es meine Patensorte ist und behandle sie auch ganz gut, aber sie ist nicht absolut meine Lieblingssorte.
Ja, okay.
Das ist mit Sicherheit die Hutteritten.
Aha, okay. Du hast das ja vorhin in deinem Vortrag auch schon gesagt, dass das ein ganz entscheidendes Kriterium ist, wenn man irgendwelche Samen vermehren will, das, was dabei rauskommt, das, was man eigentlich essen will, das sollte einem auch schmecken.
Ja, das sollte eigentlich der Hauptgrund der Vermehrung sein, dass man wirklich Spaß an der Sorte hat. Wenn man sich so eine Patensorte aussucht, dann sollte man wirklich davon überzeugt sein. Man sollte auch verschiedene Sorten ausprobieren und sich seine Sorte dann ganz aktiv suchen und sagen, das ist es. Weil es ist Arbeit. Man muss sich immer wieder vorstellen, wie die Pflanze werden soll am Schluss. Man muss ein klares Ziel haben bei der Vermehrung. Manche Jahre sind sehr, sehr schwierig für die eine oder andere Kultur. Also das letzte Jahr war ein sehr gutes Bohnenjahr bei uns. Wir haben sehr viel Saatgut ernten können. Das Jahr davor war ein grausliches Jahr, da wuchs einfach nichts. Im Fall der Bohnen ist es nicht schlimm. Da ist es nur wichtig, sie so ungefähr alle 5 Jahre mal anzubauen. Aber bei anderen Kulturen, wenn jetzt beispielsweise das Möhrensaatgut 2 Jahre nicht wieder benutzt wird, dann hat es seine Keimfähigkeit verloren. Da gehört dann auch so eine gewisse Zähigkeit beim Durchhalten seiner eigenen Ziele dazu. Also die muss man sich schon aktiv stecken und sich ganz aktiv vorstellen, was da am Schluss rauskommen soll.
Was macht das denn aus, ob ein Jahr ein gutes oder ein schlechtes Bohnenjahr ist? Außer hinterher das, was man erntet. Aber wovon hängt das ab?
Es ist die Witterung. Also wenn jetzt im Fall der Bohnen war es so, dieses Jahr war es im Frühjahr feucht genug, dass die Bohnen sich sehr schnell aus der Erde arbeiten konnten. Wenn die Bohnen zu trocken liegen, dann vertrocknet der Keim. Der fängt dann zwar an zu ziehen, aber die Wurzel ist noch nicht lang genug, um das Wasser aus größeren Tiefen zu bringen. Und die Bohne verbraucht sehr viel Wasser durch das Aufhalten von dem ganz großen Laub. Das heißt, es müssen immer große Mengen Wasser transportiert werden. Wenn ich nun ein trockenes Jahr habe, in der Zeit, wo die Bohne anfängt zu wachsen, dann kann sie gar nicht die Energie zusammenbekommen, um dann den Trieb nach oben zu haben. Dieses Frühjahr war feucht, moderat kühl, ohne Frosteinbrüche bei uns. Das kann woanders ganz anders gewesen sein. Also jetzt nur bei uns war es in dem Kleinklima ideal für Bohnen. Im Sommer war es lange trocken, da hat es nicht so viel geregnet. Es hat aber so viel geregnet, dass die Bohnen gut wachsen konnten. In der Zeit, wo sie Früchte angesetzt haben, war immer Wasser da, sonst hätten sie die Früchte fallen lassen. Es war nicht so feucht, dass die Bohnen in dem Falle, wo sie dann schon Samen angesetzt hatten und nur noch reifen mussten, anfingen zu faulen. Also daher war es ganz ideal. In manchen Jahren ist es für die Bohnen nur schwer aufzukommen. Dann fangen die an zu wachsen, aber dann kommen alle möglichen Insekten. Und weil so ein Bohnenkern ja sehr viel Substanz hat, ist das natürlich ein willkommenes Fressen für Schnecke und Co. Die fressen die manchmal auf, bevor sie rauskommen. Und dann denkt man, oh, das Saatgut war nicht gut oder so. Aber es ist eigentlich schon gegessen worden, bevor es rauskommen konnte.
Nach welchen Kriterien wählst du die Bohnen aus, die dann hinterher das Saatgut fürs nächste Jahr geben sollen. Du baust ja ganz viele an, weil du auch viele selber essen willst, und davon wählst du ja ein Jahr aus für die Vermehrung.
Also das Wichtigste ist, dass sie die für diese Sorte typische Wachstumseigenschaft haben. Es gibt Sorten, die wachsen sehr schnell in der Jugendentwicklung, und wenn dann da welche dabei sind, die ewig lange zurückbleiben, dann sind das welche, von denen ich nicht oder nicht viel Saatgut nehme. Ich kann ja bei einer Bohnenpflanze immer variieren. Nehme ich da die ganze Pflanze als Saatgut? Nehme ich nur die unteren Bohnen als Saatgut? Oder nehme ich die mittlere Etage, weil unten irgendwas war, was dazu geführt hat, dass die Bohnen nicht richtig ausgebildet worden sind? Bei Bohnen ist es ja nun so, dass es für mich kein Schaden ist, wenn ich warte, bis alle Kerne reif sind. Ich kann ja immer die trockenen Kerne als Trockenbohnen verwenden. Also habe ich gar keinen Verlust. Und von diesen Trockenbohnen kann ich mir immer die besten raussuchen. Die schönsten geformten, die das nötige Gewicht pro Samenkorn haben, die schönste Form haben. Manche Leute haben früher die Bohnen auch auf die Farbe, auf die Färbung, auf die Musterung selektiert, sodass das heute die unheimlich große Vielfalt der verschiedenen Bohnenkerne gebracht hat. Die variiert von einfarbig, von gemustert, von bestimmt gemusterten, von marmorierten, von groß, klein, dick, dünn, alle möglichen Sachen. Für jedes Gericht gab es früher eine passende Bohne.
Das heißt also, das wäre auch nochmal so ein Einstieg, wenn man also verschiedene Rezepte hat und sich dann die passende Bohne sucht und dann sagt, die möchte ich auch gerne vermehren.
Ja. Beispielsweise Leute, die gerne mexikanische Küche haben,
ja,
die werden hauptsächlich rote Bohnen verwenden. Während Leute in der deutschen Küche eher zu weißen Bohnen tendieren. Mhm. Das ist eine Geschmackssache. Ne?
Ja, ja, klar.
Dann gibt es die Leute, die schwarze Bohnen lieben. Ne? Manche essen nur die grüne Hülse und mögen den Kern gar nicht. Dann sucht man sich natürlich eine, die in der Wuchsform dementsprechend ist, dass die Hülse die persönlichen Wünsche erfüllt. Es gibt ja welche mit ganz langen Flachen, so die Schwertbohnen. Es gibt runde Hülsen. Dann gibt es welche, die sind violett an der Bohne oder gelb. Die violetten färben um, wenn man sie kocht, aber die gelben bleiben gelb. Es ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, so wie die Menschen sind dann auch die unterschiedlichen Gemüse.
Wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist und sagt, oh ja, ich werde jetzt dieses Jahr mal Bohnen anpflanzen, wie kommt er dann am besten an gutes Saatgut? Und was sind die Kriterien für gutes Saatgut?
Es kommt auch ein bisschen darauf an, was die Wünsche jedes einzelnen Menschen sind. Es gibt ja Leute, die möchten in allem möglichst perfekt sein, möglichst das Beste für die Umwelt und die besten Pflanzen. Dann würde ich sagen, wenn die Wünsche so sind, sucht man sich am besten auch einen Lieferanten, der so ist. Das heißt also, habe ich lieber hochwertiges Industriesaatgut, gehe ich zu einem normalen Saatgutlieferanten, der beispielsweise in Gartenmärkten seine Produkte feilbietet. Bin ich jemand, der eher alternativ ist, suche ich mir einen alternativen Lieferanten. Habe ich jemanden, der auf Bio-Qualität steht, suche ich mir natürlich einen Bio-Lieferanten. Bei den offiziell angebotenen Produkten sollte man eigentlich sehr sicher sein, dass die Keimfähigkeit, gerade bei so einfachen Produkten wie Bohnen, dass die erhalten ist. Man kann natürlich auch hingehen und nimmt Bohnen aus dem Supermarkt, die eigentlich zum Essen angeboten werden. Das ist ganz normales Bohnensaatgut. Also man kann da so seine Tüte weiße Bohnen in den Garten stecken und dann wachsen da auch Bohnenpflanzen draus. Mhm. Da weiß man zwar nie, sind es Buschbohnen oder sind es Stangenbohnen. Prinzipiell funktioniert das auch. Und die letzte Methode, was eigentlich für mich die schönste ist, ist Saatgut tauschen oder das auf Tauschbörsen erwerben. Weil da kann ich nämlich auch mit den Leuten sprechen. Wie sieht die Bohne aus? Welche Kocheigenschaften hat die? Warum hast du sie vermehrt? Welche Höhe hat sie, wenn sie gewachsen ist? Wie lange dauert es? Welcher Boden ist bei dir? All diese Dinge, die mich als Gärtner interessieren, die stehen nicht so auf den Verpackungen in den Märkten drauf, egal was es für Qualitäten sind. Das heißt, für mich persönlich ist dieses mich mit den Menschen vernetzen das Allerwichtigste. Mhm. Und das kriege ich eigentlich nur hin, wenn ich mit dem Züchter, mit dem Menschen, der die Bohne da hat wachsen lassen, wenn ich mit dem selber spreche. Mhm.
Dieses Vernetzen passiert ja fast automatisch eher so in der Region, in der man lebt. Also mit den Nachbarn, Freunden, Bekannten vielleicht, die Gärten haben. Und dann habe ich ja auch automatisch Bohnen, die unter ähnlichen Boden- und Klimaverhältnissen gewachsen sind, wie meine eigenen dann sind. Ne?
Das ist für die Bohne natürlich das Einfachste.
Ja.
Es ist für alles Gemüse das Einfachste, wenn es sich nicht viel umgewöhnen muss. Aber jedes Saatgut hat die Möglichkeit, durch die große genetische Vielfalt, die in ihm steckt, hinzugehen und sich anderen klimatischen Bedürfnissen anzupassen. Und zwar geht das sehr schnell. Schon nach dem ersten Jahr Saatgut im eigenen Garten hat die Pflanzenvielfalt sich auf eine große Menge Dinge eingestellt, die sie im Garten vorgefunden haben. Und zwar werden nur die Pflanzen zur Saatbildung kommen, die sich eben dafür geeignet haben, die sich eben diesem Klima anpassen konnten, weil alle anderen werden das nicht schaffen. Das heißt, die selektieren sich selber und werden dadurch immer stärker. Und mit jeder Generation, die in meinem Garten gewachsen ist, werde ich auch besseres Saatgut ernten. Mhm. Genauso hat man das mit Kartoffeln. Das erste Jahr mit Pflanzgut ist meistens das Schwierigste für die Pflanzen. Die nächsten Jahre werden immer einfacher und der Ertrag damit immer höher. Wenn man nicht mit Schädlingen zu tun hat oder mit Krankheiten, wird der Ertrag auch sehr hoch bleiben. Bei Kartoffeln haben wir leider das Problem, dass sehr viele Standorte mit Virusen belastet sind, die die Kartoffelknollen eingreifen, wo die Knollen am Schluss dann nicht mehr so wuchskräftig sind und auch einfach keinen Nachwuchs mehr bringen können. Dann muss man wieder neues Pflanzgut haben. Mhm. Aber bei einer guten Bodenführung sollte das in den Griff zu kriegen sein. Das heißt, man kann viele Jahre die eigenen Kartoffeln vermehren, die eigenen Bohnen ohne Probleme über Jahrzehnte. Mhm.
Was ist eine gute Bodenführung?
Die Fruchtfolge beachten, den Boden pflegen, kranken Pflanzenteile sofort entsorgen. Am besten eine gute Mischkultur mit anderen Pflanzen, sodass der Boden immer bedeckt ist, eventuell mulchen.
Ja, was das passt denn zu Boden, am besten, so als Mischkulturpflanze?
Ich habe persönlich immer rote Beete daneben. Mhm. Das passt für mich am besten, weil die Wachstumszeit neben meinen Bohnen da am besten ausgenutzt ist.
Ja.
Und die rote Beete sind dann weg, wenn die Bohnen so groß sind, dass wir den Platz brauchen. Im frühen Stadium schon mal Salate, je nachdem.
Ist auch irgendeine Form von Düngung nötig?
Bohnen sind Leguminosen. Wenn man die hat, da braucht man eigentlich ganz wenig Düngen. Leguminosen schaffen es anhand der Knöllchenbakterien, Luftsauerstoff in Stickstoff umzuwandeln. Nein, Moment, Stickstoff aus der Luft zu filtern und den als Stickstoff im Boden zu festigen. Mhm. Bei Buschbohnen, die sind Schwachzehrer, die düngen eher noch den Boden, wenn man die Knöllchenbakterien im Boden lässt. Also die Bohnen abschneiden und die Wurzeln im Boden lassen. Wenn man Stangenbohnen hat, dünge ich immer ein bisschen mit. Aber eher so als Mulch über der Fläche. Mhm. Ansonsten brauchen Bohnen nichts. Sie sind sehr, sehr robust.
Ja. Müssen wir sonst noch irgendwas wissen?
Für Bohnen? Boah. Was man wissen muss, ist, dass man Gärtnern lernen muss. Also wer heute mit einem Garten anfängt, der ist so wie ein Kleinkind, das anfängt laufen zu lernen. Man fällt immer wieder. Man hat immer wieder Fehlschläge. Und die kommen auch später immer wieder, weil man fällt ja normalerweise im Leben auch schon mal. Manchmal fällt man die Treppe sogar rauf, dann geht irgendwas besonders schnell. Aber damit zu leben, ist eigentlich das größte Problem, weil wir heute an Erfolg gekoppelt sind. Wenn wir keinen Erfolg haben, dann lassen wir alles direkt bleiben. Im Garten kommt der Erfolg meistens nicht sofort. Das dauert. Ja, was man sonst wissen müsste, man kann sehr viel in Büchern nachlesen. Gartenbücher, Internet, all diese Sachen bilden. Es gibt überall Gartengruppen. Kleingartenvereine sind auch schon mal eine schöne Möglichkeit, wenn man keinen eigenen Garten hat, sich solchen Leuten anzuschließen. Dann gibt es heute das Urban Gardening, wo man in der Stadt mit kleinen Möglichkeiten gärtnert. Bohnen kann man ganz problemlos auf den Balkon ziehen. Die sind sehr, sehr zierend. Also anstelle von einem Balkonkasten mit Blumen kann man sehr gut auch einen Balkonkasten mit Salat und Bohnen machen. Sieht sehr hübsch aus. Tja, Wissen. Sonst wüsste ich nicht, was man wissen muss. Das lernt man alles mit seinem Garten.
Gut, danke.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.